Da gab
sondern
es,
aus deiner Vergangenheit,
richtig.
Weil du eine geschwängert hast.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 148.
Stereotypes.
Hallo zusammen. Ich habe leider einen im Tee, obwohl ich eigentlich...
Ich bin derjenige, der ein Weinchen getrunken hat. Wie kommst du dazu, einen im Tee zu haben?
Ich habe nur zwei Schlücke getrunken und merke das total. Ich trinke so wenig Alkohol, Leute, dass ich das sofort merke. Und ich habe ja jetzt, wir sind ja auf Tour zwischendrin und deswegen trinke ich eigentlich gar nichts. Und bin mehr oder weniger auf Diät, aber nicht, weil ich jetzt toll aussehen möchte, sondern weil es mich fitter macht und ich einfach da sein will, präsent sein möchte.
Das ist so bitter, dass du das so erzählst, nachdem du mich gerade noch darauf hingewiesen hast, dass ich Augenringe habe, die doppelte Augenringe haben. Ich bin heute ein richtiges Podcast-Gesicht. Ich stelle mir auch vor, dass die Leute, die so moderieren, so hallo, herzlich willkommen, macht's euch gemütlich, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass die so ausgequetscht aussehen und das dann aus dieser Not eine Tugend machen.
Du siehst wirklich richtig fertig aus.
Ja.
Und bist so blass schon den ganzen Tag.
Ich verlasse mich drauf, dass im Verlauf der Folge die Energie wieder komplett da sein wird. War die letzten Male auch so. Wir haben angefangen mit, hui, ganz schön viel zur Zeit und dann war auf einmal wieder totale Begeisterung da.
Ich habe versucht, die Woche einfach nicht Alkohol angeboten zu bekommen. Und das war.
Als ob das in deiner Macht läge.
Ja,
das ist richtig gut. Ja.
Ich habe es nicht geschafft. Ich habe wirklich jeden Tag Alkohol angeboten bekommen. Jeden Tag. Ich musste immer eine neue Ausrede finden, warum ich nichts trinke.
Wie muss ich mir das vorstellen? Fragt dich immer dieselbe Person, ob du was trinken willst oder immer andere? Also warum zieht nicht immer dieselbe Ausrede? Das frage ich mich.
Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Alleine hier nur in unserer Nachbarschaft, ne,
ja,
waren es 3 verschiedene Leute in einer Woche, die mich gefragt haben.
Okay.
Und ich weiß nicht, ich will mich einfach immer kreativ neu erfinden.
Okay, das finde ich gut. Ein kreativer Anspruch, selbst bei so alltäglichen Dingen. Das habe ich ja auch. Ich habe es zum Beispiel beim Einrichtungsstil. Ich habe einen komplett eigenen neuen Stil geprägt. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, Iris hat mich mal wieder mit einem ASMR-Streit konfrontiert und mir Fotos als Beweismaterial, das sie gesammelt hat, gezeigt über längere Zeit, dass ich manchmal Sachen nicht auspacke aus ihrer Originalverpackung. Sondern
manchmal.
Halt, ja.
Immer.
Manchmal.
Machst es erstaunlich oft.
Ja, wenigstens sagt das, genau. Es hat halt tatsächlich Schöner Wohnen unter diesem Video kommentiert mit: Oh, haben wir da einen neuen Deko-Trend gespottet?
Ey, das wäre so genial, wenn die mit dir so eine Home-Story machen würden.
Ich würde tatsächlich zur Verfügung stehen.
Man hätte nur verpackte Sachen. Überall. Das ist echt so. Leute, es ist kein Scheiß. Wenn Matthias vom Einkaufen nach Hause kommt, es bleibt immer irgendwas Verpacktes irgendwo liegen. Du machst es ja noch nicht mal auf eine Stelle, sondern du gehst ja noch in die unterschiedlichen Räume rein,
ja,
und legst dann noch auf unterschiedlichen Abstellflächen,
ja,
alles ab. Und dann weiß ich immer, ach, Matthias hat dekoriert.
Wenn Schöner Wohnen wirklich kommt, dann möchte ich Originalverpackungen zum Beispiel auch vom Fernseher und so aus dem Keller holen und wieder dran machen.
Das könnte auch eine ganz neue Kunstform sein,
ich
die du da
auch
etablierst.
Ja. Sowas wie Christo für zu Hause.
Ja.
Ey, es funktioniert übrigens, dass ich mich jetzt schon immer fitter fühle. Es hat auch mit nicht viel anderem zu tun, als tatsächlich mit diesen Auftritten. Ich träume von denen. Letzte Nacht habe ich wieder von einem Auftritt geträumt. Und dass ich selber vergessen habe, eine Kamera einzuschalten. Die Show war schon irgendwie halb gelaufen und ich bin dann runter ins Publikum und habe eine Kamera angemacht und gesagt, wir müssen nochmal von vorne, ich wollte das filmen.
Ja, mir geht's auch so, dass jetzt so langsam wieder die Schlafstörungen anfangen,
ja,
kurz bevor die Auftritte kommen. Es ist ganz strange, was so mit dem Körper dann passiert. Aber was mich am meisten verwundert hat, nicht nur wir träumen von unseren Auftritten,
ja,
sondern ihr auch. Wir haben nämlich eine Nachricht dazu bekommen.
Oh, ich bin gespannt.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wollte euch kurz erzählen, was ich geträumt habe. Und zwar war ich auf eurer Show und mir kam es schon so seltsam vor. Es war eine Art Beschwörung mit Anbetung. Ein paar Wochen später habt ihr im Podcast erzählt, dass Iris nun schwanger wäre und hat allen gedankt, die bei der Show für ihre Fruchtbarkeit gebetet haben. Im Traum habe ich vor Freude geweint. Einfach nur strange.
Ja, die Reaktion vor Freude, darüber zu weinen, finde ich auch strange. Ich liebe Träume, die anfangen mit, und es war so seltsam, weil danach kommt wirklich immer irgendwas. Ich weiß nicht, manche Leute finden das dann langweilig, ich nicht. Ich finde es jedes Mal super interessant.
Ich gehöre zu denen, die Träume furchtbar langweilig finden.
Ja, warum?
Ich mag das überhaupt nicht. Wenn mir jemand erzählt, was er geträumt hat, es interessiert mich nicht.
Aber wenn es so wirr ist, so eine total krude, kuriose, seltsame, von einer Anbetung für deine Fruchtbarkeit.
Diesen Traum finde ich fantastisch, ja, weil er mich kreativ gemacht hat. Wie wäre es, wenn wir wirklich die nächsten Shows, jetzt nicht diese Tour, aber die dann kommt, ja?
Ja.
Wie so eine Sekte aufbauen. Ist das nicht geil, dass wir so Rituale haben, Opferungen haben?
Ja, das finde ich richtig gut. Aktuell ist es ja Therapie, Selbsthilfegruppe, anonyme Shitmover. Nächstes Mal wird's der Shitmove-Kult.
Ja, das finde ich sehr gut.
Shitmove-Gurus oder so. Wir lassen uns was einfallen. Und lasst ihr euch bitte nicht abschrecken, uns Träume zu schicken, die uns involvieren oder die irgendwie interessant sind. Auch wenn Iris gerade gesagt hat, dass sie sie langweilig findet in der Regel. Mich interessieren diese Träume.
Mich interessieren die nur, wenn ich dazu noch Geld geschickt bekomme.
Hä? Ich find's witzig, aber so.
Ich hab auch gedacht. Das war auch kein Gag. Nein. Ich weiß auch nicht, ich hab grad versucht. Nein,
ich hab schon ehrlich gelacht, ich fand's kurz witzig, ne? Aber dann. Aber das ist genau das, was so ein völlig wirrer Traum mit mir macht. Ich find's witzig und sobald ich aufwache, sag ich, hä? Ein Versuch ist es wert. Diese Sachen müssen alle wenigstens einmal getestet werden, ob das was wert ist, dass man das macht. Wir hatten das diese Woche auch. Ich bin auf Iris zugegangen und habe gesagt, wollen wir nicht mal ein Format, ein längeres Format testen?
Ja, nein, so bist du nicht auf mich zugegangen. Ich stand in der Küche, war gestresst vom Tag und wie wir noch alles so hinbekommen.
Ja.
Und Matthias kam zu mir, hat gemeint, Iris, ich will dich was fragen. Ich weiß, es ist alles jetzt gerade irgendwie schwierig und stressig, aber heute Abend gibt's wirklich was es so...
Gibt's ein historisches TV-Duell, habe ich gesagt.
Nein, du hast es so, was es nicht so oft gibt.
Ja.
Und ich dachte... Oh, wie toll, der hat irgendwie Theaterkarten besorgt oder der will mit mir irgendwie in einen coolen Comedy-Club oder...
Ich habe, während ich das so formuliert habe, gemerkt, oh ja, okay, das ist der Eindruck, der entsteht. Es ging um Höcke.
Und dann, ja, wollen wir heute Abend das TV-Duell von Björn Höcke und dem anderen da gucken?
Und dem anderen da?
Und ich war wirklich so... enttäuscht.
Ja, ich auch.
Und fasziniert zugleich von dieser Anfrage.
Ja, und ich wollte es halt nicht nur gucken, sondern ich habe mir gedacht, was wir die ganze Zeit so ein bisschen haben liegen lassen, seit Shitmoves erschienen ist, zeitnah etwas zu nehmen, das in den Medien besprochen wird, wo es ein Duell ist ja optimal dafür, wo gestritten wird, diskutiert wird, ein Konflikt ausgetragen wird, Shitmoves auf Ansage zum Einsatz kommen werden und dass wir mal so eine Art längeres Reaction-Video auf YouTube mit Anschauen, Pausieren und dann Shitmoves-Analyse machen würden. Das war mein Plan. Ich wollte das wirklich machen. Ich habe mir gedacht, da kann man doch schön wirklich, was so oft fehlt, dass man eben nicht politisch und mit Bewertung, natürlich ist das ein Faschist und so weiter, dass man das eben mal an der Stelle nicht macht, sondern wirklich nur auf Shitmove-Analyse geht. Und natürlich auch unterhaltsam und so. Also das war der Plan und wir haben kurz reingeschaltet und der Traum ist sofort geplatzt. Es war so anstrengend.
Ich konnte nicht zuhören. Die haben teilweise so extrem übereinander geredet.
Ja.
Und die Moderation hat eine Hektik reingebracht in das Ganze, dass ich keinen Bock hatte zuzuhören. Es war für mich unfassbar schwierig, überhaupt richtig zu folgen, weil ich gemerkt habe, es ist kein echtes Gespräch im Raum.
Ja. Und dass du die Hauptkritik an der Moderation gerade mit Hektik beschreibst, trifft, finde ich, voll ins Schwarze. Das ist so ein richtiges Kernproblem von diesen Formaten, dass es auf Zeit geht, weil sie dabei eine Sache eben nicht mitdenken. Viele Leute, die sich sowas anschauen, gerade wenn so ein Höcke mit dabei ist, die haben ja eine ganz tiefsitzende Skepsis gegenüber dem, was sie den Staatsfunk nennen, Und bei denen kommt jedes, so, wir müssen jetzt aber weitermachen. Nein, wir können da jetzt nicht weiter vertiefend drüber reden. Wir müssen auf den nächsten Punkt kommen. Wir haben nicht so viel Zeit. Das kommt bei solchen Leuten an wie, oh, das ist uns unangenehm. Das möchten wir nicht, dass da noch mehr drüber geredet wird. Das ist unser Geheimnis. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nächstes Thema. Dass die das nicht merken nach so vielen Jahren und Jahrzehnten, dass das ein ganz massives Problem ist. Dass man wirkt, als würde man vertuschen wollen, wenn man Hektik und Vorantreiben reinbringt.
Ja, aber genau deshalb machen wir auch keine Analyse jetzt davon. Nee. Wir tragen das gar nicht,
nee,
das zu machen. Und ich glaube auch, das Gespräch hat gar nicht so viel hergegeben, dass es wirklich Spaß macht, da mit dieser Analyse ranzugehen. Aber wir werden das mal mit anderen Gesprächen machen.
Auf jeden Fall. Es kommt ja auch Bundestagswahl auf uns zu. Ich glaube wirklich, es wird Gelegenheiten geben, das mal zu machen.
Weißt du eigentlich, was solche Moderatoren oder die von gestern, was die hatten?
Nee, was denn?
Ein Scheißproblem.
Was ist ein Scheißproblem?
Hallo, ich habe ein Scheißproblem. Und ich weiß nicht, ob ich das Problem bin oder Google Maps oder was ganz anderes. Und vielleicht habt ihr ja Lust, mir hier zu helfen oder ein paar Ratschläge zu geben. Ich fahre kein Auto, weil hat verschiedene Gründe. Und dementsprechend bin ich immer Beifahrerin. Wenn ich Auto fahren würde, dann würde ich tatsächlich immer mit Navi fahren, denn mein Orientierungssinn ist wahnsinnig schlecht. Und das gibt mir auch ein gewisses Sicherheitsgefühl. Und meine Mutter und mein Mann sind jetzt nicht so die Fans von Navigationssystemen, zumindest behaupten sie das, nehmen das aber gerne in Anspruch, dass ich das dann trotzdem bedienen soll. Okay, kein Problem, ich mache mich gerne nützlich, ich sitze dann da, pflege die Adresse ein und dann passiert ganz oft Folgendes, sie glauben dem Navi nicht. Nein, das kann nicht sein, so kann die Abfahrt nichts heißen oder ich fahre seit 40 Jahren hier. Neulich hatte ich einen richtig krassen Streit mit meinem Mann, weil eine Abfahrt nicht aus zwei Zahlen bestand, sondern aus irgendeinem Grund irgendwie 185b hieß oder ähnlich. Und er hat es mir nicht geglaubt. Und er war fürchterlich sauer auf mich, weil ich das nicht hingekriegt habe, ihm die richtige Abfahrt zu nennen. Und ich war fürchterlich sauer, weil da ja stand, wie sie hieß. Und selbst als er an den Schildern vorbeigefahren ist, hat er es immer noch nicht geglaubt, auf denen dann 185b stand. Und mit meiner Mutter ist das ähnlich. Die sagt dann auch ständig so Sachen wie, das Navi liegt ja nicht richtig. Guck mal, jetzt sind wir ja anders gefahren. Und ich weiß irgendwie nicht, was ich machen soll. Weil wenn ich sage, dann fahr halt, wie du meinst, ist für mich völlig in Ordnung und das ausmache, das soll ich dann auch nicht machen. Und irgendwann platzt mir dann der Kragen. Das ist dann wahrscheinlich auch eher mein Problem, dass mir dann irgendwann der Kragen platzt. Aber ich fühle mich in so einem Stellvertreterkrieg. Ich bin einfach gefangen in dieser Rolle des Navigationssystems, dem nicht geglaubt wird.
Oh, ein Navigationssystem würde ich wirklich gerne auf den Markt bringen, mein eigenes. Und ich würde es Cassandra nennen. Und es hätte exakt das Problem, das sie beschreibt. Man glaubt ihm einfach nicht. Das ist ja die Figur in der griechischen Mythologie, die sagt zuverlässig korrekt die Zukunft voraus, aber weil Apoll ihr in den Mund gespuckt hat, glaubt man ihr einfach nicht.
Aber gut, du hättest ja ein Navigationssystem, das ja wirklich wahre Dinge sagt.
Ja.
Ich habe gerade darin eine Marktlücke erkannt. Warum bringen wir nicht ein Navigationssystem raus, das komplett Nonsens redet? Und das kaufen sich doch die Leute, weil sie sagen, hab ich doch richtig gesagt. Das wusste ich aber. Das wusste ich jetzt besser als das Navi. Das ist doch voll die Marktlücke.
Da hast du recht. Das wäre das perfekte Geschenk für jemanden wie ihre Mutter oder ihren Mann. Und ich glaube, du bist mit dieser Idee sogar schon ein bisschen einer Lösung des scheiß Problems auf der Spur.
Meinst du, dass man dann so loben soll?
Genau. Das ist ein Instrument aus so einem kleinen Sammelsurium von Instrumenten. Wertschätzen, loben. Damit hast du ja den Konflikt total befriedet. Dass du immer sagst, es ist krass, was du für eine Erfahrung hast. 40 Jahre fährst du hier schon am Stück dieselbe Stelle immer. Nein, aber deinen Orientierungssinn möchte ich haben. Krass. Gut, dass du am Steuer bist.
Ich glaube, dieser Konflikt lässt sich nicht im Auto lösen.
Okay.
Also wahrscheinlich wird es irgendwann mal auffallen, wenn man jeden Tag plötzlich sagt, Mensch, du hast so einen Orientierungssinn, das ist ja der Wahnsinn.
Ich habe eine Idee, wie sich es noch im Auto lösen lässt, ganz pragmatisch.
Okay, welche?
Ja, also das Loben ist nur ein Instrument, um Frieden herzustellen. Und jetzt pass auf, deine Navi-Idee, diese Marktlücken-Idee mit dem Navi, das nur Quatsch redet, hat mich drauf gebracht. dass man es im Auto so anpacken könnte, dass man lobt und sagt, dein Orientierungssinn ist garantiert besser als der vom Navi. Wollen wir zusammen das Navi Lügen strafen? Wollen wir zusammen rausfinden, wie schlecht das Navi im Vergleich zu deinem Orientierungssinn ist? Komm, wir machen, was das Navi sagt. Ja, und wir sehen zusammen, dass wir uns verirren.
Ich finde das eine so charmante und schöne Lösung. Und ich glaube, wenn man den Konflikt wirklich lösen muss, dann muss man es außerhalb vom Auto machen und so im Alltag schauen.
Schlägerei, nicht am Steuer. Genau.
Ja, so im Alltag schauen, wo kommt denn das her, dass die Person so drauf ist? Und außerdem ist der Mann, der es besser weiß als das Navi.
Und der nicht nach einem Weg fragen will.
Ein klassischer Stereotyp.
Das Thema.
Stereotypes. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur Liebe mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15, Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Es hat sich ja im Verlauf dieser Podcast-Folgen so eine kleine Routine zwischen uns eingespielt. Manchmal wissen wir schon, was wir in der nächsten Folge für ein Thema haben wollen, dann sagen wir es schon hier im Podcast. Oft wissen wir es aber eben noch nicht und dann haben wir immer dieses Wochenendritual, dass wir in irgendwelchen Momenten zueinander kommen und sagen, sag mal, würde dich das für nächste Podcast-Folge interessieren? Wäre das nicht was? Wir suchen so nach dem Thema, was uns gerade beschäftigt und was sich wirklich gut packen lässt mit einem griffigen Wort, womit alle auch sofort was anfangen können. Und letztes Wochenende war es eben so. Iris kam zu mir und hat gesagt, hör mal, über Stereotypen, da müssen wir doch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Wollen wir das nächste Folge machen? Und ich weiß noch gar nicht, was ging dir da eigentlich durch den Kopf? Oh Gott, ich frage dich, wie Markus Lanz immer fragt. Ne? Also, Iris, was ging dir durch den Kopf?
Ich habe letzte Woche...
Sorry, ich bin jetzt in der Lanz-Rolle. Du kannst gar nicht richtig reden und ich werde die ganze Zeit... Nein, bitte erzähl.
Ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen. Es war eine Geschichte über mich, die schon vorab geschrieben worden ist und ich sollte sie abnehmen und sagen, ob das so okay ist, dass man mich so zitiert. Und es war super geschrieben. Aber ich musste daraufhin total über das Thema Stereotypen nachdenken, weil ich wurde in so eine Schublade gepackt und es war nicht das erste Mal, dass ich in diese Schublade gepackt worden bin. Und es ging darum, wenn man jetzt den Text gelesen hätte, dann hätte man so rausgelesen, dass ich mehr oder weniger karrieregeil bin und dass ich das gar nicht mag, wenn man mir Steine in den Weg legt.
Dabei
und
magst du das total.
Dornige Chancen.
Ja, genau.
Und dass ich schon immer wusste, was ich wollte.
Und vor allem deine Gegenwart wurde daraus auch hergeleitet, dass du heute dich mit Manipulationen und Shitmoves und so weiter beschäftigst, weil deine Vergangenheit so aussah, dass du immer schon wusstest, dass du sehr talentiert bist und wusstest, wohin du willst. Und wenn man dir dann irgendwie blöd kam, dann hast du daraus heute gemacht, so, jetzt zeige ich es euch. Ich erzähle was über Manipulation.
So, und jetzt folgendes Problem. Ich kann das noch nicht mal dementieren.
Ja.
Ich kann noch nicht mal sagen, dass da jetzt irgendwas dran falsch ist, weil ganz ehrlich, karrieregeil auf jeden Fall. dass ich mag es überhaupt nicht, wenn man mir Steine in den Weg legt. Dass ich mich aufgrund meiner ganzen Geschichten, die mir passiert sind, mich mit Manipulation beschäftige. Ja, das stimmt. Also eigentlich war jeder einzelne Satz wahr in diesem Text.
Und genau das, was du da gerade benennst, ist der feine, aber super entscheidende Unterschied zum Labeln oder zum Label-Shit-Move sogar. Das ist ein Angriff, der dir Unrecht tut, der dich absichtlich auch oft in eine Schublade steckt. Und da sind wir ja so sehr in der Nähe. Schubladen sind es beides, Labels und Stereotypen. Aber beim Stereotyp kommt dieses Gefühl dazu, scheiße, das Was stimmt schon. Nur das Wie stimmt nicht so ganz. Ich fühle mich nicht so ganz korrekt begriffen. Das ist das Problem.
Und meistens ist der Stereotyp einfach nur die einfachere erzählte Form.
Ja.
Und wenn ich dann lese, wie ich sehr einfach erzählt werde, dann erschrecke ich mich kurz und denke mir, boah, das bin ich doch gar nicht. Ich gebe mir doch so viel Mühe. Ich gebe mir so viel Mühe, so differenziert zu sein.
Ja.
Ich weiß noch, damals, als diese Schlampe-Nummer war, für alle, die jetzt so neu dazukommen, mein Ex-Chef hat mich mal auf Facebook einfach so Schlampe genannt. Und hat es drunter kommentiert. Und 2 Jahre vorher hat er irgendwie geschrieben, ich soll doch im Puff gehen. Und es gab keine Geschichte davor, was das jetzt irgendwie rechtfertigt, dass der das gemacht hat. Gab's nicht. Dann haben wir ja dieses Antwortvideo gemacht, was witzig war. Wir haben uns gefragt, welcher Smiley hätte das Ganze denn lustig gemacht, weil mein Chef hat damals gesagt, sorry, da habe ich wohl den Smiley vergessen, das war eigentlich nur mein Humor.
Er hatte einen Smiley gemacht und er hat gesagt,
ach stimmt,
dann
ja.
Dann hat wohl genau. Der Smiley auch nicht geholfen.
Stimmt,
einfach so nur schlechter Humor.
Genau. Ich weiß noch, dass dann damals in der Branche, da waren ganz viele Jungs, die älter waren.
Jungs, die älter waren?
Ja, ich sag bewusst Jungs, die älter
waren. Ach so, meinst du? Ja, ja, ja.
Ne? Die dann gesagt haben, boah, die hat doch jetzt nur so ein Video gemacht, weil die damit Effis gewinnen will und den nächsten Gold-ADC-Nagel gewinnen will.
Boah,
das sind alles
mich.
Solche Preise. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Effi gewinnen wollen oder irgendeinen scheiß Nagel oder was weiß ich nicht was. Es interessiert mich ein Dreck einfach, diese Preise. Aber das wurde mir unterstellt. Mir wurde unterstellt, dass ich doch jetzt einfach nur das mache, damit ich Preise gewinne.
Ja.
Matthias, wir haben in den letzten Jahren keinen einzigen Preis gewonnen, weil wir uns nirgendwo anmelden für irgendwelche Preise. Uns jucken Preise einfach nicht, weil sich die Welt verändert hat.
Ja.
Aber es ist genau diese klassische Geschichte. Und ich weiß auch noch, als ich in der Agentur angefangen habe.
Warte,
ne?
Kann ich dich ganz kurz bremsen?
Ja.
Nur ganz kurz zu der Geschichte. Das wäre eher Richtung Label-Shit-Move, weil du damit abgestempelt wurdest. Da ist nicht das Gefühl mit dabei von, ja, aber irgendwie ist was Wahres mit dran. Das ist kein Stereotyp.
Stimmt. Ich war noch damals, als ich in der Agentur angefangen habe und ich hatte einfach Bock. Ich hatte Bock zu konzipieren. Ich wollte irgendwie tolle Sachen machen. Dann wurde ich auch in so eine Schublade gesteckt, dass ich so eine karrieregeile Preisefrau bin. Also die nur Preise gewinnen will und damit einen großen Status bekommen möchte. Und das war ich gar nicht. Ich hatte einfach Spaß daran zu konzipieren und ich wollte besser werden. Und ich sehe das wie so ein Sport.
Ja.
Ich finde das geil. Das ist mein Sport tatsächlich, den ich seit Jahren mache. Da mag ich auch Competition. Ich finde das toll. Aber diese Schublade, dieses einfach Erzählte, das schreckt mich jedes Mal ab.
Wie kommst du da raus?
Aus der ganzen Nummer?
Ja, oder auch aus deiner, jetzt, nachdem ich dich gefragt habe, wie kamst du überhaupt darauf, über Stereotypen zu sprechen, hast du dich in Rage geredet. Das Gefühl, das du da hattest, kommt offensichtlich gerade wieder richtig hoch.
Es kommt total hoch. Aber es ist ja auch wahr. Das ist ja das Schlimme. Ja.
So, ja, gut. Wie gehen wir jetzt denn? Ich will gucken, wie wir damit umgehen. Was machen wir denn jetzt da draus? Machst du jetzt, ist diese Folge heute ein Rant? Oder?
Auf gar keinen Fall, weil ich doch weiß, dass das kommunikativ dumm ist. Wenn ich mich doch einfach nur aufrege, dann kriege ich doch nur das Gegenteil wieder zurück.
Na also, und du kommst auch noch in diese Gefahr, es zu bestätigen.
Habe ich doch schon. Hab doch zweimal schon gesagt, das stimmt, obwohl es ja eigentlich gar nicht richtig stimmt.
Ja, aber ich meine sogar speziell diesen einen Aspekt, dass du so leicht kränkbar, so reizbar bist. Der viel zu wenig betonte Humor in der Sache, die viel zu wenig betonte Vielschichtigkeit und Leichtigkeit, mit der du versuchst, damit umzugehen. Das fällt hinten rüber, wenn du gereizt darauf reagierst.
Ja.
Das ist der Punkt, wo ich meine, da bestätigt sich was, was du eigentlich nicht bestätigen würdest. Humor ist oft ein Instrument zum Widerlegen von Stereotypen. Und wenn du dich drüber aufregst, fällt der Humor weg und du bestätigst das Falsche am Stereotypen.
Also würdest du empfehlen, dass man humorvoll und souverän damit umgeht?
Auf jeden Fall.
Habe ich auch immer gemacht bisher.
Man kann es halt nicht immer. Man gerät in Bedrängnis. Alles, was du jetzt seit Beginn des Themas darüber erzählt hast, fällt in diese Kategorie Stereotype Threat. Ist ein Begriff, den ich frisch gelernt habe, als ich mich jetzt darauf vorbereitet habe. Und ich fand das super interessant. Stereotype Threat und Stereotype Tax. Zwei Begriffe, die bei mir Welten aufgemacht haben, als ich die verstanden habe.
Okay, was ist der Stereotype Threat?
Kurz gesagt, eine Belastung, Angst, Druck, Stress. ausführlich erklärt etwas, worunter du leidest durch einen Stereotypen, von dem du weißt, der trifft nun mal auf mich zu. Also jetzt so in deinem Beispiel, ja, ist korrekt, ich bin eine Frau, ich mache Karriere und ich mache die gerne. Soweit stimmt es also, wenn mich jemand als eine Karrieristin stereotypisiert. Aber jetzt kommen die Ängste. Wenn ich hier zu ambitioniert bin, dann bestätige ich einen falschen Stereotyp, ich sei verbissen. Wenn ich hier mich rumschubsen lasse, dann bestätige ich den Stereotyp, ach, eine Frau, mit der kann man es ja machen. Also du bist die ganze Zeit mit diesem Jonglieren beschäftigt, wie alles, was ich mache, könnte einen Einfluss darauf haben, wie man mich sieht.
Das ist total gut beschrieben, weil genau darüber, deswegen wollte ich, jetzt sind wir am Kern, weswegen ich über dieses Thema sprechen wollte. Mhm. Ich habe so nachgedacht, was hat mich bisher am meisten gestresst,
ja,
im Job?
Das.
Und es ist das.
Ja.
Weil du die ganze Zeit wieder die anderen Köpfe öffnen musst.
Mhm.
Und ich habe es ja auch selber mit bestimmten Bereichen, dass
Na
ich
klar.
merke, ich muss mich die ganze Zeit wieder öffnen. Ich muss wieder anders denken.
Ich auch. Wenn du dich erinnerst, in unserer Anfangszeit war ich bei diesem Agenturempfang. Ich habe davon schon mal im Podcast erzählt. Es ist genau greifbar, was da in mir vorgegangen ist mit diesem Begriff Stereotype Threat, dass ich zu einem Empfang gegangen bin, wo Casterinnen, Agentinnen und so weiter unterwegs waren und junge Schauspieler und Schauspielerinnen kennengelernt haben. Und ich hatte so einen Druck, so eine Angst, dort mich frei und wie ich selber zu verhalten, weil ich die ganze Zeit dachte, man sieht dann doch in mir einen Schauspieler, der unbedingt Arbeit haben will, der verzweifelt da ist und sagt, hallo, bitte.
Und bitte. Das stimmte.
Ja, das ist die Scheiße, genau. Es ist ja was dran, warum sollte man sonst da hingehen, wenn nicht, um Kontakte zu knüpfen?
Kennst du es auch, wenn du es schon selber ausgeübt hast bei anderen?
Dass ich mit denen so umgegangen bin, auf so eine vereinfachte Weise und gemerkt habe, okay, die kommen zunehmend in Beweisdruck. Das ist es übrigens in einem Wort. Ich habe vorhin vier Worte gesagt. Beweisdruck ist Stereotype Threat. Guck, ich bin nicht so. Ja, das habe ich natürlich auch schon. Ich glaube, da kommt man gar nicht drum rum. Irgendwann hat man solche Begegnungen und dann steht jemand vor dir und versucht dir zu beweisen, ich bin nicht so, wie du mich siehst.
Ja, ich habe es nämlich auch. Ich habe durch Personalverantwortung, ich Junioren hatte.
Ja.
Und dann sollten sie mir ihre Ideen zeigen. Und dann hast du halt die eine Person mal dabei, die oder mehrere, die das nicht so gut machen. Nicht so, wie du es erwartest, in dem Stress, im Zeitdruck.
Ja.
Und dann hatten die bei mir richtig Beweisdruck.
Genau.
Mit einer Zeit. Aber ich habe es schon versucht, gut zu lösen.
Mhm.
Aber ich habe selber gemerkt, manchmal war ich nicht ganz fair. Manchmal habe ich dann meine Chefs verstanden, warum sie manchmal so bei mir waren.
Ja. Du hast übrigens gerade genau ein perfektes, stereotypes Beispiel geliefert dafür, wie man sich verhält unter Stereotype Threat. Du versuchst, Einfluss darauf zu nehmen, wie man dich sieht. Bitte nicht falsch beurteilen. Du hast gerade gesagt, ich habe aber wirklich versucht, das gut zu lösen. Solche Sätze. Und du kennst sie auch von mir.
Mhm.
Ich habe wirklich versucht, das anders zu lösen und so. Diese Versuche, Einfluss darauf zu nehmen, wie man gesehen wird. Da klingt dieser Beweisdruck durch.
Wir haben von euch ja auch so viele Sprachnachrichten bekommen, in welche Schubladen ihr so gesteckt werdet. Wir spielen mal eine ein.
Sehr, sehr schade, dass wenn wir in Schubladen gesteckt werden, meistens nur eine. Aber wir sind ein kompletter Schrank mit so vielen Facetten. Ich setze mich dann auch in die Schublade rein, bis die dann rausbricht und die sich einen neuen Schrank kaufen können. Finde ich schön. So, und bei mir ist es so, ich habe sehr lange Haare, sehr lange Fingernägel, ich bin Nail-Designerin und ich habe auch einen schönen großen Hund. So. Und dieser Hund ist halt eine Old English Bulldog, ein Mix. Und wenn ich dann draußen bin, spazieren bin, werde ich auch gehalten für Bordsteinschwalbe. Und das ist der Hund von meinem, ja, Zuhälter, können wir ja so sagen, ne? Zuhälter ist. Finde ich interessant, weil wenn ich am nächsten Tag rausgehe, in schick, also in wirklich sehr schick und elegant, und dann mit meinem Hund spazieren gehe, oh, der Hund ist aber süß, was ist das denn für eine Rasse, warum sehe ich sie denn nie draußen? Und dann denke ich mir, ich bin nicht jeden Tag draußen, nur ich sehe jeden Tag anders aus. Finde ich ein Stück weit auch ein bisschen nervig.
Das ist zum Beispiel so ein ganz klassisches Beispiel, was die Kleidung über uns aussagt. Oder auch wenn sie sagt, sie hat so längere Fingernägel.
Genau, das Äußere insgesamt, na klar.
Und da können wir aber auch manchmal gar nicht anders.
Als Leute entsprechend zu beurteilen. Nein, nicht nur manchmal, es ist grundsätzlich so. Wir haben nun mal Stereotypen. Kommen wir auch gleich zum Begriff, woher das Wort überhaupt kommt. Das müssen wir. Wir können gar nicht anders. Wir müssen Energie sparen. Wir müssen uns einen Eindruck von Leuten machen, denen wir begegnen. Und arbeiten dafür grundsätzlich mit Stereotypen.
Ich finde es total faszinierend, dass man auch zu bestimmten Kleidungsstücken unterschiedliche Assoziationen haben kann. Ich habe das mit dir permanent.
Du hältst mich immer für eine Bordsteinschwalbe, ich weiß. Du fragst mich immer, wo mein Zuhälter ist.
Nein, ich habe mir zum Beispiel mal einen Schlafanzug bestellen wollen.
Ja.
Und dann hast du mich davon abgehalten und hast gesagt, Iris, geh noch mal in die Geschichtsbücher und guck dir noch mal an, woran das Design so erinnert, ja, ne? Oder gestern, wir waren shoppen. Ich wollte mir schwarze Loafer holen. Und dann hast du sofort zu mir gesagt, dass ich dann aussehe wie eine sehr, sehr alte Frau.
Ja, ich weiß, was du damit assoziierst. Ich sehe das auch. Ich sehe auch.
Ich habe Frankreich gesehen, genau. Eine Autorin gesehen.
Paris,
ja?
Amelie, so, ja. Andererseits sehe ich halt auch den Rollator oder dieses ziehbare Einkaufswägelchen, mit dem man dann unterwegs ist. Stoff, der Rock, der über die Knie geht und darunter die sehr blickdichten Strümpfe.
Eigentlich könnte man aus dir auch ein Business machen. Ich finde wirklich dich als Shoppingbegleitung, das macht so viel Spaß, weil du eine komplett andere Assoziation zu diesen Dingen hast,
ja,
als man selbst.
Ja.
Wir haben auch noch weitere Sprachnachrichten bekommen.
Mhm.
Ich spiele mal eine ein.
Hi ihr Lieben, Thema Stereotypen. Das betrifft mich aktuell selber, das wollte ich mal kurz beisteuern. Ich bin Ärztin, ganz frisch im Beruf, ein paar Monate, und ich erlebe leider aktuell mehrfach die Woche, dass ich irgendwie ja nicht als Ärztin offensichtlich wahrgenommen werde, dass die Leute total überrascht sind. Sie sehen ja noch so jung aus, dass ich dann direkt als Krankenschwester angeredet werde oder so. Was an sich ja auch nicht schlimm ist, aber ich fühle mich dann da doch oft irgendwie in eine gewisse Schublade gesteckt und ja, versuche da irgendwie humorvoll mit umzugehen. Wenn ich dann allerdings gestresst bin und es dann irgendwie zum 10. Mal höre, merke ich dann schon auch, dass ich dann innerlich teilweise leicht verärgert bin. Und merke dann halt, dass ich vielleicht gerade als Frau, auch als, sag ich mal, vielleicht vom Körpertyp zierlich kleine Frau, dann eben in eine gewisse Schublade gesteckt werde, die offensichtlich die Krankenschwester-Schublade ist. Ich finde es, wie gesagt, auch nicht schlimm. Und ich merke auch, dass ich ja selber das teilweise auch mache, dass ich Leute in Schubladen stecke, dass das einem vielleicht teilweise auch hilft, sich in einer sehr unsicheren Welt irgendwie ein Stück weit zurechtzufinden. Von daher möchte ich gar nicht sagen, dass ich das selber nicht tue, aber ich merke auch, dass man da mit jemandem halt teilweise auch so ein bisschen auf den Schlips treten kann.
Oh, das erinnert mich total an dieses Video. Hast du es auch gesehen? Von einer Pilotin, die in den USA von einem Republikaner in einer Anhörung gefragt wird, wie ihr Arbeitsalltag als Stewardess aussieht.
Ja, ja.
Hänge ich euch auch in die Shownotes, falls ihr es nicht gesehen habt. Es ist nämlich vor allem so schön zu beobachten, dass ihm, nachdem er sie als Stewardess bezeichnet hat, das so unangenehm ist. Und er sagt, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe.
I'm a pilot for...
I'm sorry, I apologize. I don't know why I said that, I'm so sorry.
Und da sind wir bei diesem zweiten Punkt, den ich vorhin meinte, Stereotype Tags.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Pass auf, bisher kann man nicht sagen, dass das neue Welten alles aufgemacht hat. Das kennen wir, das wissen wir. Wir haben das alles selbst erlebt, ne? Stereotype Threat, wir wollen nicht so gesehen werden, wir sind sehr viel damit beschäftigt, es kann uns stressen, es kann übrigens auch messbar in Studien Leistung beeinflussen, negativ, weil man zu viel Zeit damit verbringt, gegen Vorurteile und Stereotypen anzukämpfen. Alles soweit nichts Neues. Stereotype Tags ist die Lösung, ist das den Spieß umdrehen. Auf einmal bist du nicht mehr damit beschäftigt mit dir selber, wie du gesehen wirst, sondern dein Gegenüber, das dich auf eine bestimmte Weise sieht, hat ein Risiko, hat den Druck, Dieser republikanische Senator, der die Pilotin für eine Stewardess gehalten hat, der hat das Problem. Ihm ist es unangenehm. Und das kann man in ganz vielen Situationen ins Visier nehmen, anpeilen.
Wie genau macht man das? Also man schiebt das eigene Problem, wie ich gesehen werde, auf das Gegenüber und sagt, okay, eigentlich hat er das Problem, weil er sieht es ja falsch.
Ja.
Und wie kann ich das machen?
Leider kann man das nicht so pauschal in einem Satz oder jetzt auch in der restlichen Zeit des Podcasts, hier das ist das Rezept, das muss man dann anwenden, dann geht's. Es ist schon eine Fall-zu-Fall-Sache, aber es reicht schon, es sich bewusst zu machen, dass die Person, die dich sieht, die Person, die den Stereotyp anwendet, selber auch ein Risiko trägt. Allein das zu wissen, kann schon eine Hilfe sein. Also, ich erzähle eine Geschichte, durch die ich überhaupt darauf aufmerksam geworden bin. Es gab eine Pokerspielerin, Annie Duke. Die hat es in ein riesengroßes, berühmtes Pokerfinale geschafft. Ich kenne mich mit Poker nicht aus, deswegen kann ich nicht sagen, welches genau, aber es ist wohl sehr bedeutsam. Vielleicht das größte. Ging um ein 2 Millionen Dollar Preisgeld. Und sie hat sich am Anfang, als noch alle mit dabei waren, als einzige Frau am Tisch wie eine Hochstaplerin gefühlt. Sie hatte Impostor-Syndrom. Und das ist auch eine Ausprägung von diesem Stereotype-Threat. Dass du da sitzt und dir denkst, ich bin doch hier, also vielleicht haben die recht. Was, wenn die recht haben, wenn ich hier...
Boah, das kenne ich so gut. Ne?
Und neben Impostor-Syndrom allgemein kamen dann auch so ganz konkrete Bedrohungen dazu. Was, wenn ich wirklich hier als Erste rausfliege? Dann bestätigt sich für ganz viele, die mich sehen, das ist ja die Hauptbeschäftigung, wie werde ich gesehen? Dann bestätigt sich für die Leute, ach ja, die Frau fliegt als Erste raus. Klar, Männer können einfach besser pokern, so.
Und manchmal, wenn man diese Gedanken hat, dann wird man ja tatsächlich schlechter,
genau,
weil man so sehr auf sich fixiert ist und auf sein Wirken.
Ja, und du bist nervös, unter Nervosität hast du weniger unter Kontrolle, was du für unbewusste Tells, Zeichen von dir gibst, ne? Und andere konkrete Situationen, wenn geblufft wird, wenn Druck auf sie aufgebaut wird, ne? Sie hat eigentlich gute Karten, aber es könnte ja sein, dass der Mann, der sie da herausfordert, noch bessere Karten hat. Könnte aber auch sein, dass er blufft. Unter Stereotype Threat kommt da ein immenser Druck dazu. Wenn ich jetzt mitgehe und er hat bessere Karten, dann bestätigt das die Sicht der Leute auf mich, ach guck, die Frau ist so dumm, dass sie da mitgeht. Also sie erzählt selber, dass das ihr durch den Kopf ging, ne? Und andersrum, wenn ich jetzt aussteige, dann bestätigt das die Sicht der Menschen auf Frauen, ja, die lassen sich so leicht abschrecken. Die spielt viel zu schüchtern. Damit war sie lange Zeit beschäftigt. Es ist ihr jedenfalls mit der Zeit am Tisch gelungen. Sie ist nicht als Erste rausgeflogen, nach und nach in eine Sicherheit zu kommen und das Blatt insofern zu wenden, dass Männer, insbesondere der Letzte, sie war am Schluss noch mit einem Topspieler im Finale zu zweit, dass die sich geärgert haben, dass es offensichtlich emotional negativ auf diese Männer zurückfiel, wenn die nicht durchkamen mit ihren Strategien, wenn sie krass geblufft haben und sie hat's rausgekriegt und ist mitgegangen und dann hatten die tatsächlich schlechtere Karten, dann war sichtbar, teilweise hörbar, weil die so geflucht haben, dass sie sich geschämt haben. Mein Gott, ich verliere hier gegen eine Frau. So simpel.
Ich finde es total faszinierend, dass sie diese Sicherheit bekommen hat.
Ja.
Und sich selbst vertraut hat, was sie da jetzt genau liest bei den anderen.
Und es war halt nicht nur während dieses einen Spiels. Sie erzählt dann, dass sie rückblickend die gesamte Karriere so viele Typen von chauvinistischen Männern kennengelernt hat, die sie stereotyp behandeln. Und ihr beispielsweise, sie hat dann gesagt, es gibt den flirtenden Chauvinist, der ihr immer so das Blatt hinterher zeigt, wenn es gespielt wurde, um ihr zu sagen, guck, das hätte ich gehabt. Das sollte man nicht so oft tun beim Pokern, ne? Weil man damit zu sehr verrät, welche Spielstrategie man entsprechend den Karten, die man hatte, gewählt hat. Freiwillig Informationen mit ihr geteilt. Und andere, die halt ihr nicht zugetraut haben, dass sie so komplex denken kann, dass sie selber bluffen kann. Das hat sie gemerkt, dass die halt so mit ihr umgegangen sind. Du bist eh so blöd, du kannst nicht mal bluffen. Also konnte sie die ganze Zeit bluffen. Also sie hat schon über Jahre hinweg herausgefunden, ah krass, diese Stereotypen, die kann ich benutzen. Ich kann mich so verhalten, dass die selber unter ihrer Sicht auf mich leiden. Die verlieren. Und das ist dieser Stereotype Tax. Quasi die Steuer, der Preis. Der Preis, den du bezahlen musst, wenn du einen Stereotypen von jemandem hast, in dir trägst und es fällt auf dich zurück. Negativ.
Dass du damit spielst und genau herausfindest, was sehen die anderen in dir?
Ja.
Und das zu deinem Vorteil nutzt.
Ganz
richtig?
Genau. Ja. Oder jetzt, weil das ja wirklich so von Fall zu Fall unterschiedlich angewendet werden muss, allgemein, finde ich, ist die Erkenntnis, die da drin steckt. Du bist nicht allein mit deinem Beweisdruck, mit dem Druck, den ein Stereotyp auf dich ausübt, sondern derjenige, der ihn in sich trägt und dich entsprechend behandelt, der ist Teil der Rechnung und der kann auch richtig verlieren.
Ich hatte ja schon einige Jobs. Ganz früh, da war ich noch so Mitte 20, Anfang 20, war ich mal in einem Unternehmen. Der Chef war ein Choleriker. Mhm. Also der war richtig krass drauf. Der hat mit seiner Frau zusammengearbeitet. Der hat die angeschrien, fertig gemacht vor allen anderen. Der hat auch andere Mitarbeitende angeschrien. Und er hatte eine Vertrauensperson. Mhm. Er hat sie aber für dumm gehalten. Das war völlig irre. Also er hat die ganze Zeit gedacht, er musste immer zu ihr gehen und mit ihr alles besprechen. Mhm. Aber gleichzeitig hat er sie nie für kompetent genug gehalten, dass sie für ihn eine Gefahr werden könnte.
Ja.
Und dann kam sie irgendwann mal zu mir und hat mit mir darüber gesprochen und hat gemeint, guck ihn dir ganz genau an. Sie hat mir so ihre Tipps und Tricks verraten, ne? Mhm. Dass sie immer so ihre Ideen als seine Ideen verkauft. Mhm. Dass sie ihm immer gut zuredet, dass sie ihn in seinem Glauben bestärkt, dass sie niemals für ihn eine Gefahr werden könnte.
Ja.
Ein paar Jahre später ist sie größer und mächtiger geworden als er. Die hat dem alles weggenommen, wirklich alles, diesem Typen. Und ich fand das so, also ich denke einmal im Monat mindestens an sie, weil sie das so krass durchgezogen hat.
Ja.
Aber ich finde das so spannend, das komplette Thema, weil ich da eine ganz ambivalente Haltung dazu habe. Auf der einen Seite finde ich es super wichtig, dass wir uns immer selbst überprüfen, total differenziert auf alles draufschauen. Hm. Aber irgendwie brauche ich auch selber Stereotypen und Na kann klar. Andere verstehen, dass ich ja auch in eine Schublade gepackt
Natürlich,
werde.
Natürlich, ja, ja.
Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht.
Hey ihr, ich finde das neue Thema Stereotypes voll interessant, weil voll viele sagen ja immer, man soll so von diesem Schubladendenken wegkommen und man soll aufhören, alles in so Schubladen einzuteilen. Dabei ist es mega wichtig für unser Gehirn. Ohne Schubladendenken würden wir einfach nichts wahrnehmen können, weil wir konstant alles versuchen einzuordnen. Und deswegen sind manche optischen Illusionen auch so lustig, weil wir irgendwas sehen, aber es nicht einordnen können. Es passt einfach in keine Schublade und wir super angestrengt nachdenken müssen, bis wir einen Hinweis bekommen und danach sehen wir nichts anderes. Wenn wir es einmal gesehen haben, kann unser Gehirn es sofort einordnen und wir sehen gar nicht mehr, was das ursprüngliche Problem war. Das finde ich super faszinierend, weil wir halt am Anfang, gerade als Kinder, lernen müssen, was hat ein Auto alles für Eigenschaften und woran erkenne ich, dass es ein Auto ist? Muss man quasi auch viele unterschiedliche Autos sehen, weil es gibt ja Laster und kleine Autos und große Autos und Traktoren. Und dann lernen da Kinder ja ganz schnell zu unterscheiden, weil die halt so unterschiedlich aussehen. Und auch bei Tieren, wenn Kinder ein neues Tier kennenlernen, werden sie es erstmal mit Tieren vergleichen, das sie schon kennen. Hat es vier Beine, hat es einen langen Schwanz, macht es Miau oder Wau. Und das ist mega wichtig. Und deswegen ist aber auch Sprache so wichtig, weil wenn wir dann immer nur von Männern reden, dann kategorisieren wir auch alles nur als Männer. Und wenn Männer und Frauen mitgemeint sind, dann checkt unser Gehirn, es ist beides und nicht nur Männer.
Ich fand die Sprache echt fantastisch.
Ja.
Jetzt haben wir aber trotzdem noch das Problem. Also diese Schubladen brauchen wir.
Ja.
Aber eigentlich sind sie nicht so gut.
Wir können versuchen, bei vielen Sachen, wo wir bisher nur zwei Schubladen haben, weitere mit dazuzunehmen. Aber ganz loswerden, glaube ich auch, geht nicht.
Ich habe eine Idee, wie man es machen kann. Dass man immer überprüft, welche Intention habe ich eigentlich jetzt? Also zum Beispiel, es klappt, weil ich habe bei mir festgestellt, ich kann manchmal ein Arschloch sein.
Das habe ich auch schon festgestellt, ja.
Als ich zum Beispiel die Junioren damals hatte,
ja.
habe ich schon sehr schnell kategorisiert, wer ist jetzt gut, wer nicht.
Mhm.
Wer kann was. Und wenn dann die nicht so gute Person mir Ideen geliefert hat, kann es schon mal passiert sein, dass ich mir die gar nicht richtig durchgelesen habe. Und dann sogar Feedback gegeben habe, dass das bitte besser wird. Also nicht so.
Ohne es gesehen zu haben.
Ja, nicht so. Ich hätte niemals gesagt, bitte besser. Aber ich hätte, es kann vielleicht mal vorgekommen sein.
Ich fühle das auch wirklich, wenn wir beide uns miteinander, also so extrem, ne, wie du es jetzt gerade beschreibst, hast du es mit mir noch nie gemacht. Aber
oh, damals am Anfang auch. Ich wusste, ja, als du die Claims geschrieben hast, Runde 2 habe ich mir gar nicht angeguckt.
Ja.
Ich wusste schon, du gehst mir jetzt schon auf den Sack, wusste ich. So sitze ich dann da und denke mir, der geht mir jetzt schon auf den Sack.
Ja.
Runde 3. Das kennst du doch auch.
Ja, klar.
Und heute würde ich das niemals mehr tun, aber ja, wenn man gestresst ist.
Jetzt machst du gerade wieder dieses Stereotype verteidigen, aber nein, du sagst es ja nicht als reine Ausrede, sondern du benennst wieder den ganz wichtigen Punkt, den sie ja auch in ihrer Sprachnachricht benannt hat. Stress ist es bei dir, ne? Sie hat von Energiesparen gesprochen.
Aber nicht nur das. Also wenn man mal wirklich ehrlich zu sich selbst ist, ne? Ja. Das war nicht nur Stress. Das war auch ein, ich fand's ja geil, besser zu sein.
Besser jetzt als die, denen
als
du gesagt...
Als andere zu sein, da mitzumachen. So dieses typische, arbeite dich erstmal hoch, komm erstmal dahin. Also ich habe das nie richtig so ausgelebt, aber wenn... Mir geht's darum, man kann nicht etwas kritisieren, ohne auch wirklich bei sich zu schauen, wo mache ich denn da mit? Also wie unterstütze ich eigentlich dann so ein System innerhalb einer Firma zum Beispiel?
Ja, ja.
Und da muss ich echt mir an die eigene Nase packen und sagen, ja, da habe ich viel mitgemacht damals, weil ich dachte, okay, die anderen leben mir das so vor, also lebe ich das jetzt auch so.
Okay. Ja.
Und das hast du doch auch innerhalb einer Branche oder so, dass du immer wieder siehst, ah, die anderen machen es so, also muss ich jetzt auch so sein. Jetzt muss ich plötzlich cool werden und mit XY nicht mehr reden. Zum Beispiel.
Ja.
Und das finde ich schlimm. Und da muss man ehrlich zu sich sein.
Jetzt kann ich dich gar nicht mehr so in Schutz nehmen, wie ich das gerade machen wollte, weil ich es wirklich nur auf den Stress und das Zeit- und Energiesparen beziehen wollte. Jetzt hast du dich noch viel, viel mehr kritisiert, dass du das ganze System auch mitgetragen hast. Aber
ja,
verstehe ich
immer,
auch.
Nicht immer. Ja, nicht immer. Und das waren ganz kleine Minimomente. Und ich glaube, dass ich da auch sehr, sehr streng zu mir bin. Aber ich finde es wichtig, manchmal wirklich streng zu sich zu sein.
Ist es ja.
Weil man sonst eher sagt, ja, das habe ich nur mal so kurz gemacht.
Ja, ja. Und gute Gründe hatte ich.
Ja, ja, ganz gute Gründe.
Nein, wenn du nur über Stress gesprochen hättest, dann hätte ich gesagt, komm, das ist schon ein guter Grund. Das ist generell ein sehr guter Grund für Stereotypen. Auch was ich angekündigt hatte, dass ich nochmal über den Begriff reden will. Auch so ein Video, das mir einfach untergekommen ist. Auch das hat bei mir ganz viel wieder aufgemacht, woher das Wort kommt, Stereotypen. Vom frühen Druck.
Echt?
Ja, also auch, also alles jetzt, das alles, was damit zu tun hat, die Worte Stereotyp, Schubladen und Klischee. Also früher Druck, so Setzdruck oder Satzdruck nennt man das wahrscheinlich, dass so die einzelnen Buchstaben aus einem Kasten genommen und zusammengesetzt werden konnten zu dem Text aus Metall, ne? Die waren spiegelverkehrt, dann wurden sie mit Tinte bestrichen und dann wurde genau dieser Satz auf Papier gedruckt. Diese Buchstaben steckten in Schubladen und zwar genau wie bei der Tastatur mit der Shift-Taste. Es gab unten Lowercase, untere Schublade. Das waren die kleinen Buchstaben. Und Uppercase war in der oberen Schublade, waren die großen Buchstaben drin. Und es gab einfach bestimmte Buchstabenkombinationen oder sogar ganze Seiten, die so oft gedruckt wurden, identisch, dass man die einfach zusammengesetzt gelassen hat. Oder sogar Platten hergestellt hat, wo nicht mehr einzelne Buchstaben kombinierbar, pflückbar, aus den Schubladen holbar waren, sondern die waren fertig als Metallplatten. Das waren Stereotypen. Das war der Begriff dafür. Und Stereo, habe ich lange Zeit gedacht, heißt einfach doppelt oder beides oder so, wegen Stereoanlage. Mhm. Mono als Gegensatz zu Stereo. Dabei heißt das Raum oder fest. Es waren also feste Typen. Typen, die räumlich fest geworden sind. Und wenn man die oft benutzt hat, dann haben sie sich leicht abgenutzt und dieses Klicken von Metall, wenn man damit immer wieder gedruckt hat, das französische Wort dafür, für dieses Klicken, Klischee. Und das ist einfach ein abgenutzter, weil oft benutzter Stereotyp.
Jetzt, wo du das erzählt hast, muss ich die ganze Zeit an Typecasting denken.
Ja.
Und auch so im Marketing ist es doch total wichtig, dass du greifbar bist. Also, dass es eigentlich gut ist, wenn du einem bestimmten Stereotypen entsprichst.
Ja. Ich würde es so sagen, statistisch, jetzt wenn du von Casting und Schauspiel sprichst, hat man mehr zu tun, wenn man auf einen Blick sofort so ein Stereotyp ist. Alle meine Kollegen, die ich kenne, die rein optisch sofort als Nazi besetzt werden können, die spielen halt auch ständig Nazis.
Ja.
Ich habe das auch schon als Feedback von einer Casterin bekommen, dass sie gesagt hat, du, Matthias, bräuchtest als Karrierestart eigentlich so einen richtigen Aufschlag, irgendeine Rolle, die Lärm macht, in der alle dich sehen und viel darüber geschrieben wird und so. Denn viel zu tun als ein bestimmter Typ, dass man dich sieht und sagt, ja, den besetze ich ständig als dies und jenes. Das bist du halt nicht. Das ist ein Vorteil, du bist dadurch wandelbar, du kannst viele verschiedene Sachen spielen, aber du brauchst halt dieses Glück, den großen Aufschlag zu haben. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, sie hatte recht damit, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das in der Gänze, dieses Feedback, mir reinziehen und zu meiner Geschichte machen will. Mal gucken.
Oh, das ist eine schöne Überleitung zur nächsten Sprachnachricht, weil die folgende Sprachnachricht, sie will ein bestimmtes Label nicht zu ihrer Geschichte machen.
Hallöchen, ihr zwei. Mein Beitrag zu Stereotypen ist das liebste Thema, Teenie-Mütter. Ich bin mit 16 damals schwanger geworden, bin mit 17 dann Mutter meiner wundervollen Tochter geworden und entspreche nicht dem RTL2-Klischee. Nein, ich habe es geschafft. Ich habe eine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe einen tollen Job. Ich habe eine Dreizimmerwohnung, die ich alleine bezahlen kann. Ich kann mit meinem Kind umgehen. Ich nehme keine Drogen oder sonst irgendwas, auch wenn es mittlerweile ja fast alles gefühlt legal ist. Aber damit kommen die Menschen irgendwie nicht zurecht. Und ich frage mich, warum? Also was ist so schwer daran zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die nicht so sind, wie sie es erwarten?
Ich finde es auch wieder eine schöne Sprachnachricht. Einfach ein gutes Beispiel dafür. Wir haben alle dieses Bild von Teenie-Müttern im Kopf. Und ich habe damals auch durch den Laden, durch den Kiosk, habe ich auch viele Teenie-Mütter kennengelernt. Das war relativ ähnlich wie bei ihr. Die haben das Leben gut hinbekommen.
Ja.
Es war schwierig, es war eine Herausforderung, aber das war nicht das Bild, das du aus dem Fernsehen kennst, ne?
Ja, wobei ich das gar nicht so aus dem Fernsehen kannte. Also ich bin ja weitgehend ohne Privatsender aufgewachsen, als ich klein war.
Das vergesse ich jedes Mal, dass du immer die Geschichte auspackst, dass du ja nur 3 Fernsehsender hattest.
Ja, plus
RTL.
Weil du ja
noch 20 Kilometer zur Schule barfuß gelaufen bist.
So eine Scheiße. Hab ich noch nie behauptet.
Jetzt mal ganz ehrlich, ich frag mich immer, ob deine Mutter damals euch verarscht hat. Weil alle hatten Fernsehen. Warum hatte euer Haushalt kein Fernsehen?
Hatten wir. Wir hatten einen Fernseher.
Wir hatten alle MTV.
Ja,
Matthias,
ich nicht.
Wir waren alle in dem Alter, wo es schon MTV gab.
Nee, ich glaube auch, ich traue meiner Mutter nicht zu, dass sie uns verarscht hat, schon rein technisch nicht, dass sie weitere Sender wusste, dass die zugänglich wären, aber sie hat sie irgendwie einfach nicht ins Programm genommen oder so. Nein, weit außerhalb ihrer technischen Möglichkeiten. Wir hatten ARD, ZDF und WDR. Und dann kam aus, ich weiß nicht welchen.
Das ist richtig, richtig hart,
ja?
Nur damit groß zu werden. Du hast nichts mitbekommen.
Naja, RTL. Aus Gründen, die mir nicht einleuchten bis heute. Vielleicht weiß das jemand von euch, dass RTL auch mal ohne, was weiß ich, was waren denn noch die Anschlüsse damals zusätzlich? Satellit oder Kabel oder was? Wir hatten nur Antenne.
Matthias, wirklich, du und ich, wir sind ja gleich alt. Du wurdest verarscht. In unserer Zeit gab es viele Fernsehsender schon. Und weißt du, was es auch gab? Internet.
Nein, ich spreche von der Zeit vor dem Internet auch noch.
Ja, nee, die haben wir gar nicht so richtig erlebt, so ein bisschen.
Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil ich eben hauptsächlich auf RTL beispielsweise Knight Rider gesehen habe und MacGyver und so weiter. Irgendwann kam Sat.1 auch noch dazu. Gut, wir wollen uns gar nicht verzetteln in den Fernsehsendern. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich die Teenie-Mütter als Klischee nicht aus dem Fernsehen kannte. Lange Zeit nicht, bis auch im Internat. Da gab
Sondern aus deiner Vergangenheit,
richtig.
Weil du eine geschwängert hast.
Nein, aber danke für diesen überraschenden Angriff aus dem Nichts. Nein, vom Haus gegenüber. In der Zeit, von der ich gerade spreche.
Da war das so ein schäbiges Bild oder war das?
Ja, das ist das Ding. Die hatte ein Label, also wirklich nicht nur Stereotyp. Die war verrufen unter Erwachsenen, anderen Erwachsenen. Die haben gesagt, das ist die Rabenmutter.
Warum?
Naja, sie war schon sehr überfordert mit 2 Jungs, die sie hatte. Die waren sehr laut, sehr wild, haben ihr wahrscheinlich auch echt das schwer gemacht. Aber ich wusste gar nicht, dass sie so jung war. Also so klein war ich, dass ich gar kein Konzept davon hatte, dass sie eine junge Mutter ist. Für mich war alles, was erkennbar älter ist als meine ältere Schwester, erwachsen. Fertig.
Ja, aber siehst du mal, das ist doch schon wieder so ein Komplettversagen der Gesellschaft. Es ist doch wirklich so. Wenn wir sowas sehen, dass andere Menschen nicht richtig klarkommen.
Ja.
eigentlich müssten wir ein bisschen mehr zusammenhalten.
Eigentlich.
Und da mal gucken, wie kann man da ein bisschen helfen.
Ja, das stimmt. Oder zumindest irgendwie drauf verzichten können, sie dann als Rabenmutter zu bezeichnen.
Gerade wenn jemand auch noch so jung ist.
Ja.
Ja. Wir kommen ja jetzt langsam zum Ende. Hast du ein Fazit?
Oh ja, durch das jetzt gerade, durch die Nachricht von ihr, komme ich nochmal auf was Neues. Also diese Stereotype Threat und Tags-Geschichte war ja schon für mich was irgendwie Neues, eine neue Erkenntnis. So, aber was ich gerade so ein bisschen als Fazit für mich greifen kann, ist, guck dir mal an, wie viel in meinem Leben und auch wenn ich mich umschaue bei anderen Menschen, guck mal, wie viel Verhalten davon geprägt ist, dass wir gegen Stereotype ankämpfen. Dass wir managen wollen, wie man uns sieht und vor allem, wie man uns bitte nicht sieht. Das bestimmt den Alltag. Das sind bei mir, also bei mir sind es wirklich zig Bereiche, Situationen, Teile der Geschichte, die ich von mir erzähle, auch wenn ich neue Leute treffe. In letzter Zeit dieser Begriff Branchensurfer, auf den wir gemeinsam gekommen sind, den du da vorgeschlagen hast. Wenn mich jemand Neues kennenlernt und mich fragt, was ich mache, all das dreht sich die ganze Zeit darum, wie kriege ich das gut formuliert, wie kriege ich gut die Erwartung oder die Geschichte, die beim anderen ankommt von mir. Die Schublade, in die ich gesteckt werde, was ich eh nicht vermeiden kann, dass das passiert. Wie kriege ich die denn mitgestaltet und beeinflusst in eine Richtung, die mir gefällt? Und vor allem, wie kriege ich es erfolgreich bekämpft, nicht in die Schublade gesteckt zu werden, in die ich nicht will? Das ist für mich eine Riesenerkenntnis.
Ich glaube, ich würde noch dazu addieren, das ist jetzt mein Fazit, dass wir uns die ganze Zeit weiterbilden. Also es ist ein super simpler Satz, aber ich merke das momentan ganz stark.
Ja.
Durch die vielen Podcast-Folgen, durch das viele Feedback. Ich sehe vieles sehr anders mit der Zeit. Und ich bin total gespannt. Ich kann es kaum abwarten. Wie sehe ich eigentlich die Welt in 10 Jahren? Also wie geht das jetzt so weiter? Wie werden meine Schubladen sich öffnen? Weil ich habe ja komplett andere Schubladen als vor 10 Jahren jetzt.
Aber das ist genau meine Frage. Kriegst du denn den Rückblick auch entsprechend hin?
Ja.
Kannst du jetzt einen großen Unterschied zum Beginn unseres Podcast-Projekts hier benennen für dich? Dass du deinen Blick seitdem schon sehr verändert hast?
Extrem. Also so zum Beispiel, nehmen wir jetzt einen Bereich, so alles Neurodivergente. Da lese ich mich gerade sehr ein.
Ja.
Da kriege ich einen anderen Blick darauf. Da merke ich plötzlich, okay, wenn ich jetzt bestimmte Verhaltensweisen im Alltag bei anderen Menschen sehe, nicht, dass ich sie diagnostiziere, das würde ich nicht machen, aber dass ich es berücksichtige, dass das eventuell auch dahinter stecken könnte.
Ja, stimmt. Also bei mir genauso.
Und ich finde, es macht alles entspannter, interessanter und ich merke einfach, wie viel ich einfach noch gar nicht verstehe. Ich verstehe so wenig, dass ich voll Bock habe, da noch viel weiter zu kommen und ich kann es kaum abwarten, wie es in 20 Jahren ist.
Jetzt muss ich aber doch noch mal kurz Lanz werden zum Schluss und den Bogen dahin zurückschließen, weil ich nachhaken muss. Wenn du sagst, es wird entspannter, was ist mit dem Gedanken des Energiesparens? Von Schubladen.
Ich habe ja weiterhin Schubladen. Ich bastel mir nur jedes Mal neue.
Und das strengt dich nicht an. Das spendet dir sogar Energie. So höre ich dich gerade. Das entspannt dich. Es gibt dir mehr Ruhe.
Ich finde es irgendwie spannender dadurch. Ich bin aber auch schnell gelangweilt.
Aha.
Also wenn ich jetzt immer noch die gleichen Schubladen wie vor ein paar Jahren hätte, dann wäre es ein bisschen langweilig in meinem Leben auch.
Okay, verstehe. Also weil du Abwechslung brauchst. Das würde die Langeweile, das Verharren würde dir viel mehr Energie entziehen.
Nee, das ist eigentlich alles Quatsch, was ich da gerade gesagt habe. Man beobachtet doch ganz viel. Und dadurch bilden sich ganz viele neue Schubladen. Was rede ich da? Da ist doch nichts langweilig in meinem Leben. Es ist ja einfach nur immer wieder selber. Also alles verändert sich einfach doch. Weißt du? Ey, es ist spät. Es ist wirklich spät. Wir hören jetzt auf.
Ja. Ich mag es wirklich, wie konkret, entschieden dein Erkenntnisgewinn am Ende dieses Themas dasteht. Bäm, ich weiß alles. Nein, ist doch Quatsch, was ich gerade gesagt habe.
Ich muss nochmal über alles nachdenken. Du hast mich voll zum Nachdenken mit deinem Fazit gebracht.
Na, okay. Ja, mich selber auch. Ich bin ja nicht anders. Ich bin ja auch gerade noch ein bisschen am Nachdenken.
Wie ihr selber seht, da gibt es noch so wahnsinnig viel zu diesem Thema zu sagen.
Ja.
Und ihr habt so viele Sprachnachrichten geschickt. Also es tut mir auch leid für alle, die
jetzt nicht zur Sprache kamen. Ne? Genau.
Ja, wir haben das alles im Blick und wir hören uns das alles an.
Ja, so, jetzt kommt noch eine Sage als Outro. Es gibt ein Theaterstück, es heißt 7 gegen Theben. Und ich erzähle die vor allem, weil die Geschichtsstruktur selbst ein Stereotyp ist und aufgegriffen wurde von Filmen wie Die Sieben Samurai oder die glorreichen Sieben.
Wie der Film Sieben?
Nee, da geht es um die sieben Todsünden. Nein.
Okay.
Also nicht alles, das ist auch nicht Schneewittchen und die sieben Zwerge, ist jetzt auch nicht direkt dasselbe Strickmuster. Okay. Ja. Die Geschichte beginnt mit dem Ende von Ödipus, der auch ein Riesenstereotyp aus der Mythologie bis rein dann in die Psychologie geworden ist. Der Ödipus-Komplex. Als er am Schluss erkennt, dass der Orakelspruch wahr wurde, dass er wirklich seinen eigenen Vater getötet und wirklich mit seiner eigenen Mutter geschlafen hat, als er begreift, dass das passiert ist, blendet er sich, er sticht sich die Augen aus. Und zu dem Zeitpunkt ist er König von Theben. Und er tritt zurück, blendet sich, tritt zurück und sagt, so, das war's für mich. Bin fertig mit der Welt. Er hat aber 4 Kinder gezeugt mit seiner Mutter. Es gibt also 2 Töchter, das sind Antigone und Ismene, und 2 Söhne, Eteokles und Polyneikes. Die einigen sich, Papa ist kein König mehr, wir beiden Brüder, wir wechseln uns ab. Wir werden immer abwechselnd 1 Jahr König. Eteokles fängt an und nach einem Jahr entscheidet er sich, ach nö, ich übergebe nicht. Ich breche jetzt diese Vereinbarung. Ich bin gerade eh König, ich sag, ich bleib's weiter, Polyneikes. Hast keine Chance. Und er verbannt auch Polyneikes aus Theben. Und Polyneikes tut jetzt etwas, das wir, weil wir so viele stereotype Geschichten kennen, ein bisschen vorhersehen können, was wohl passiert. Vor allem, wenn die Geschichte 7 gegen Theben heißt. Ich kann eigentlich nur so ein bisschen stupsen und wir kommen alle sofort darauf, ja logisch, dann wird wohl das passieren. Nämlich, er geht in eine andere Stadt namens Argos und dort sammelt er, wen wohl?
7 Freunde.
Ja, 7 Typen, klar. 7 Helden. Und genauso schlicht und simpel weitererzählt, nachdem er sie gesammelt hat, geht er mit diesen 7 zurück nach Theben und greift die Stadt an.
Und vermöbelt alle.
Mal gucken, welche Stereotypen du im Kopf hast. Vermöbelt alle. Ja, also klar, es kommt zum Kampf.
Ey, der wird keine schlauen Typen da gefunden haben.
Ah, doch. Das ist das Besondere. Guck, das ist das Besondere bei Stereotypen-Geschichten.
Nimm mir nur so 1-2 Namen.
Tydeus, Amphiaraos.
Ja, guck mal, allein schon die Namen. Das ist wirklich so 5. Klasse. Man bildet das allererste Mal eine Gang.
Ja. Nein, was ich gerade sagen wollte, das Schöne an Stereotypen-Geschichten ist, sie sind nur so gut wie die Leute selbst. Also die Handlung ist schwach. Die Handlung, die stereotype Handlung jetzt auch zu Ende geführt. Er geht mit den 7 nach Theben, belagert dort die Stadt, kämpft und alle sterben. Alle fallen in diesem Kampf 7 gegen Theben. Und vor allem auch beide, Eteokles und Polyneikes, die beiden Brüder, erschlagen sich gleichzeitig.
Mhm.
Was danach passiert, wird interessant. Das ist dann die Geschichte von Antigone, wie die darauf reagiert, mit ihrer Schwester Ismene. So, aber die Handlung selbst ist so stereotyp, dass die nicht das Spannende ausmacht, sondern eher die Welten, die diese einzelnen Helden haben. Was die für eine Geschichte haben, woher die kommen, was die prägt. Das macht die Geschichte dann spannend. Und dafür haben wir jetzt nicht mehr genügend Zeit. Macht auch nichts, weil die Folge hieß ja Couple of Stereotypes. Es ging gerade nur um die stereotype Handlung.
Wir wünschen euch eine schöne Woche und hoffen, dass ihr diese Folge vielleicht teilt oder uns halt ein bisschen Werbung für uns macht. So, das wäre schön. Ich merke, ich habe heute den ganzen Tag schon diesen Ton. Es wäre mal schön, wenn ihr Werbung für uns macht. Weil ihr habt
okay,
Matthias hat sich heute über mich beschwert, dass ich manchmal einen raueren Ton habe.
Ja, kannst du haben, ja. Hast du meistens nicht, aber heute tatsächlich so ein bisschen, ja.
Ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum, Leute. Ich weiß es nicht. In der nächsten Folge bin ich wieder anders.
Ich habe heute Iris von einer Idee erzählt, die ich lustig fände. Und Iris sagt zu mir, ja, und wo kommt da die Comedy dann?
Und es war wirklich ernsthaft gefragt, weil
ja,
das
du wolltest
ein Konzept
das wissen,
war.
Aber ich habe mich ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, weil ich gedacht habe, hey, ich erzähle doch gerade erstmal nur die grobe Struktur, wo es dann konkret lustig wird, kommt am Ende.
Ja.
Naja.
So kann es manchmal sein. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, nach wie vor.
Wir freuen uns auf die von euch, die wir in Düsseldorf und dann in Frankfurt sehen werden. Und was das Thema der nächsten Folge sein wird, sagen wir wieder per Insta-Story.
Tschüss.
Tschüss.